Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Selfie-Podcasts, dem Selbsthilfe- und Gesundheitspodcast vom Gesundheitszentrum Göttingen e.V. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Selfie-Podcasts. Heute soll es um Transgesundheit gehen, ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben wie immer ganz spezielle und tolle Gäste heute von der Transberatung Göttingen, einer Beratungsstelle hier in Göttingen. Und vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Moritz Jordan, benutze Pronomen er, ihn oder auch mal keine. Und ich bin Peer-to-Peer-Berater in der Transberatung Göttingen.
Mhm. Hallo, mein Name ist Glenn Tiedemann. Ich verwende keine Pronomen. Und ich habe bei der Transberatung die Koordinationsstelle. Das heißt, ich übernehme für das Transberatungsteam alle möglichen organisatorischen Aufgaben.
Mhm. Okay, danke schön. Wie sind Sie denn zum Team der Transberatung gekommen?
Ich bin jetzt seit 2 Jahren, ziemlich genau sogar seit 2 Jahren, am Samstag 2 Jahre dabei. Und ich war vorher selber mal auch in der Beratung. Und für die Stelle, die ich jetzt habe, habe ich mich schlicht beworben. Mhm. Und so bin ich dazu gekommen.
Ja.
Ich bin über ehrenamtliches Engagement da reingekommen. Also ich habe 2017 eine Peer-to-Peer-Beratungsweiterbildung in der Akademie Waldschlösschen hier in Gleichen gemacht. Die ging über mehrere Module, zog sich bis 2018 bin dann Anfang 2019 in die Transberatung als Berater eingestiegen.
Übers Ehrenamt, das ist ja ein Nebeneingang, aber ist total toll. Da haben wir auch eine Folge zugemacht. Das ist natürlich ein super Weg, um das kennenzulernen. Was ist denn vielleicht weniger bekannt über Ihre Einrichtung oder über Ihren Job? Grundsätzlich kommen Menschen zu Ihnen, die Geschlechterthema haben, Transberatung möchten. Wie ist das genau?
Also zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was weniger bekannt ist, also das Team arbeitet tatsächlich rein ehrenamtlich. Mhm. Also Len als Koordinationsperson ist halt die einzige bezahlte Stelle. Mhm. Ansonsten arbeiten wir ehrenamtlich alle. Und ich glaube, das ist auch das ist vielen Leuten nicht so klar, die zu uns in die Beratung kommen.
Ja. Und wenn wir jetzt dann tatsächlich zum Kern kommen, was sind so die klassischen Fragen, mit denen Menschen zu Ihnen kommen?
Die klassischen Fragen, das deckt relativ viele Bereiche ab, je nachdem, wo wir uns da gerade bewegen. Also die auch vielleicht ein bisschen unterteilt nach Altersgruppe oftmals. Also es kommen recht viele, ich sag mal, junge Menschen in die Beratung, die, je nachdem wie jung sie sind, die typischen Identitätsfindungsfragen mit sich bringen, sage ich mal so, die jeder junge Mensch mal durchmacht und dann aber halt mit dieser Besonderheit, sich noch mit der eigenen Geschlechtsidentität auseinandersetzen zu müssen, was andere eher weniger tun. Dann geht es viel um ein Coming-out oder viel um die Frage, wie gehe ich damit in der Schule, in der Uni, in meiner Familie um. Vielleicht gibt es da Schwierigkeiten an manchen Stellen, dann sind das die Fragen. Aber auch, und das ist eher altersunabhängig, ist so eine Frage, ist das bei mir überhaupt so? Also ich glaube, dass es so ist oder ich habe da die Vermutung, aber wie finde ich das tatsächlich raus? Gibt es dafür eine Checkliste? Nein, gibt es nicht. Mhm. Diese Frage danach, ist es wirklich so? Oder auch die Frage, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, was mache ich denn jetzt damit? Also wie geht es jetzt für mich weiter?
Also eine Unsicherheit, wenn man es so nennen möchte.
Ja, Unsicherheiten, auf ganz verschiedene themenbezogen, auf den so, wie ist jetzt der Ablauf, was noch immer gewünscht ist, oder aber tatsächlich aufs Thema bezogen, die Unsicherheit, trifft das überhaupt auf mich zu oder welche Konzepte gibt es noch?
Und wahrscheinlich stelle ich mir das ein bisschen so vor, dass es gibt nicht die klassische Antwort auf dieses, Ist das bei mir wirklich so, oder?
Nee. Also das ist, aber das ist auch Ziel der Beratung, ja, den Menschen mit den Ratsuchenden, die zu uns kommen, das halt eben zu entwickeln, dass die Person diese Frage für sich selber beantworten kann, weil niemand anders kann das. Also das kann wir von der Beratungsstelle eh nicht, aber das kann keine Psychotherapeutin, das kann kein Arzt. Ne? Ja. Da geht es um Identität und nur der Mensch selber kann das für sich beantworten und für niemanden sonst. Und das ist wichtig. Ja.
Ich habe jetzt auch ein bisschen rausgehört, dass auch Alter eine Rolle spielt, dass dann die Menschen, die zu Ihnen kommen, tendenziell eher jünger sind oder kommen auch, ich sage jetzt mal 50-Jährige zu Ihnen, vielleicht nicht als Angehörige, sondern selber auf der Suche nach Antworten für sich selbst.
Also ich habe, ich glaube, die jüngste Person, die ich beraten habe, war 5, mit den Eltern dann halt zusammen. Ja. Und die älteste war 72. Und soweit ich das weiß, seien natürlich nicht immer alle das Alter, es muss auch gar nicht sein.
Genau, ja, klar.
Ne, arbeiten natürlich auch anonym auf Wunsch. Aber ja. Genau, und natürlich gibt es da, ich sag mal, vom Alter her die gaussische Normalverteilungskurve ungefähr, die ein bisschen früher ansetzt. Also ich glaube, das Gros ist gefühlte Empirie jetzt zwischen 16 und 28, die zu uns kommen, würde ich jetzt mal so grob über den Daumen reinschmeißen. Aber genau, ansonsten alle Altersstufen natürlich.
Ja, verstehe. Jetzt vielleicht auch nochmal eine Frage an Sie, Len. Jetzt haben wir die Transberatung und wir haben das queere Zentrum. Wie hängt das zusammen? Wie sind die miteinander verbunden, diese beiden Institutionen?
Ja, die Transberatung ist sozusagen unter dem Dach des queeren Zentrums. Also einmal eben, dass wir die Vereinsstruktur mitnutzen können und eben auch ja, natürlich die Räumlichkeiten. Also die Beratung findet in den Räumlichkeiten des queeren Zentrums statt. Und genau, ich habe da auch einen Arbeitsplatz und kann dort ja, das Büro nutzen. Genau, ansonsten ja, ist vor allem die Vereinsstruktur eben auch wichtig für uns, dass wir zum Beispiel Fördergelder beantragen können. Ja.
Ja, und so Stichwort Netzwerk. Es gibt ja das Netzwerk Transgesundheit.
Genau, ja.
Was genau ist das und wie ist das entstanden?
Das Netzwerk Transgesundheit ist, wie der Name schon sagt, ein Netzwerk und dient eben dazu, BehandlerInnen von Transpersonen, also ja, verschiedenste medizinisches Personal ja, zu vernetzen, die eben mit Transpersonen arbeiten. genau, und ja, zum einen geht es eben um die Vernetzung, zum anderen geht es aber auch um Informationen. Also wir machen regelmäßig auch Veranstaltungen zu gewissen Themen, wo ja, ÄrztInnen oder andere BehandlerInnen sich zum Beispiel auch Informationen holen können. Also wir hatten zum Beispiel Veranstaltungen zu Fertilitätssicherung bei Transpersonen oder Stimmtherapie bei Transpersonen. Da geht es um verschiedene Themen und eben darum, was in der Arbeit mit Transpersonen ja besonders ist oder was Anwendung findet.
Genau. Ja, ja, spannend. Und dieses Netzwerk ist deutschlandweit oder auch international sogar?
Eigentlich ist es Göttingen bezogen tatsächlich.
Ach so.
Also und das ist auch also natürlich nicht ausschließlich, gerade auch zu unseren Veranstaltungen, wenn wir die anbieten. Zu der einen Veranstaltung kam eine Person aus Leipzig extra angereist, aber wir versuchen da, das Ziel des Netzwerks ist, die Gesundheitsversorgung für trans- und nicht-binäre Personen in Göttingen konkret zu verbessern. Okay. Und dementsprechend ist der Fokus halt eben auch auf Göttingen, Landkreis und Umgebung, um da die BehandlerInnen quasi mal an einen Tisch zu bringen.
Ja.
Oder die GesundheitsdienstleisterInnen, ne? Also für die ist das halt eben auch was, TherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen, also es ist von bis, sind da alle sehr willkommen und bringen was ein.
Ja.
Ja.
Und in diesem Netzwerk haben Sie beide auch besondere Positionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das genau?
Wir sind beide im Orga-Team vom Netzwerk Transgesundheit.
Ja.
Genau, ich zum Beispiel mache häufig organisatorische Aufgaben, irgendwie unser Teamtreffen zum Beispiel organisieren oder Einladungen formulieren und verschicken. Genau, Räume buchen zum Beispiel, also alles Mögliche an organisatorischen Aufgaben, die zum Beispiel bei so einem Treffen anfallen oder auch intern im Orga-Team. Genau. Du hast so mehr die Connections.
Ja, also das ist ein sehr hierarchiearmes Orga-Team auch angelegt und auch das Netzwerk selber. Es ist so niedrigschwellig wie möglich. In unserem Orga-Team sind wir als Angestellte vom Queerenzentrum, also eben Len als Koordination und meine Kollegin Denise und ich, wir sind im Jugendprojekt Equity angestellt im Queerenzentrum, in der Jugendarbeit und das ist Teil unserer Stelle halt eben auch. Also ich bin da halt weniger für die Transberatung drin, sondern im Rahmen meiner hauptamtlichen Arbeit und dann noch zwei ÄrztInnen, die hier in Göttingen behandeln oder mal behandelt haben, die eben auch mit die Organisation vornehmen. Die kümmern sich zum Beispiel um die Beantragung von Fortbildungspunkten, was sehr attraktiv ist natürlich, damit BehandlerInnen darin auch teilnehmen, halt eben nochmal als Motivation und außerdem eben als fachliche Schulung ist das ja durchaus auch angelegt dann. Unsere Aufgabe ist sozusagen, also vom ganzen Orga-Team halt eben auch mit dem Netzwerk, mit den Teilnehmenden in Verbindung zu bleiben und Themen zu sammeln, die wir dann halt aufbereiten fürs nächste Mal. Entweder wir laden uns Expertinnen ein zum Vortrag oder wir machen ein Netzwerktreffen, was einfach ein reines Austauschtreffen ist, wo wir aber einen Themenschwerpunkt legen. Und das haben wir halt so ein bisschen im Blick mit, wo sind denn gerade die Themenschwerpunkte, die behandelt werden sollen.
Und wenn Menschen Interesse haben, das Netzwerk zu unterstützen oder einfach dazu zu stoßen, die finden die Informationen wahrscheinlich auf der Internetseite. Das werden wir natürlich hier auch in den Shownotes nochmal verlinken, ganz klar. Gibt es denn vielleicht ein Beispiel, was so Besonderes aus diesem Netzwerk entstanden ist, was man vielleicht herausheben kann?
Also dieses Netzwerk an sich ist schon ein bisschen was Besonderes.
Ja, ja,
ohne das in den Himmel heben zu wollen, sondern eher dieses, dass das überhaupt stattfindet und dass daran Leute teilnehmen und da Leute dazukommen und sich austauschen. Ja. Das ist eigentlich schon der Mehrwert an sich tatsächlich. Ja. Ansonsten als konkretes Beispiel haben wir 2022 oder 2023, kommen wir mit den Daten durcheinander, es tut mir leid, wir haben dann einen relativ großen Online-Fachtag gegeben, der auch tatsächlich für deutschlandweit halt eben war, also mit über 100 Teilnehmenden und mit parallel stattfinden Zeitslots und fachlichen Inputs auch von bekannten medizinischen VersorgerInnen in der Transgesundheitsversorgung deutschlandweit, wo das Netzwerk erstens sehr gewachsen ist und zweitens auch sehr von profitiert hat. Also auch der fachliche Austausch hier mit so entscheidenden Stellen, wie zum Beispiel in der Endokrinologie tätigen BehandlerInnen, wo dann ein sehr guter Austausch auch nochmal mehr draus entstanden ist. Also das war schon so ein Highlight, würde ich sagen.
Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen vom Netzwerk weggehen, sind Sie ja beide nicht nur, sagen wir mal, beruflich mit dem Thema beschäftigt, sondern sind ja auch selbst erfahren mit diesem Thema. Moritz, wenn wir vielleicht bei Ihnen anfangen wollen, wollen Sie vielleicht kurz von Ihrem Transsein berichten, vielleicht wie Sie das geprägt hat, aber vor allem, was so Ihnen zuerst dazu einfällt.
Mhm. Gerne. Also ich bin, was dazu zu sagen ist vielleicht, ich bin jetzt mittlerweile auch schon 38. Das heißt, so in meiner Jugendzeit, ich komme vom Dorf, ging es mir auf jeden Fall so, dass ich bestimmte Begrifflichkeiten und Konzepte, wie zum Beispiel Transsein, Transition, für mich in dem Sinne nicht hatte als Beispiele, weil sie damals zu der Zeit einfach noch nicht so, noch nicht so selbstverständlich in im allgemeinen Sprachgebrauch halt irgendwie aufgetaucht sind, wie sie es jetzt tun, dass ich die Chance gehabt hätte, das auf mich beziehen zu können. Klingt jetzt sehr abstrakt, also ich habe einfach gewusst, in mir irgendwas ist anders, aber ich hatte keine Ahnung was, auch relativ lange und musste dazu tatsächlich erst über 20 werden und hier nach Göttingen ziehen, dann durch das Studium und neue Leute kennenlernen, um dann einfach mal begreifen zu können, ach, okay, das ist der Schlüssel, das ist dieses Puzzleteil für mich.
Ja.
Und das ist auch also einer der, ja, eigentlich der Hauptmotivator, warum ich letztlich jetzt auch in der Transberatung gelandet bin. Das glaube ich, trifft auch die meisten TransberaterInnen zu, die halt sagen, okay, wenn ich das damals gehabt hätte, hätte es mir geholfen und deswegen möchte ich das jetzt machen. Ja.
Ja. Wie ist es bei Ihnen?
Bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Also ich bin auch 38 und auch auf dem Dorf aufgewachsen.
Okay, ja.
Genau, und da gab es eben keine anderen Transpersonen oder so, dass ich irgendwie sowas, ja, mich da irgendwie drauf beziehen konnte. Und kein Internet tatsächlich.
Ja,
also gab halt nicht so so eine Informationsmöglichkeit, wie es heute gibt. Also es war einfach viel schwieriger, an Informationen zu kommen, gerade so auf dem Dorf oder so. Und aber bei mir war es ähnlich, dass ich immer auch so ein Gefühl hatte, ich passe so nicht rein oder ich bin irgendwie nicht wie meine Freundinnen oder fühle mich ja irgendwie anders oder genau, aber konnte das auch nie so zuordnen. Also ich hatte auch noch mit anderen Sachen, also andere Struggles, die ich irgendwie, die mich begleitet haben. Und so richtig, dass ich dachte, das könnte irgendwie ein Thema sein, war eigentlich ja erst so vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren irgendwie, dass es so in mein Bewusstsein irgendwie gekommen ist. Also ja, vielleicht könnte es auch sein, dass ich einfach keine Frau bin. Also ich bin, mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen, bin auch so aufgewachsen und erzogen. Als ich ausgezogen bin eigentlich, als es anfing irgendwie, die Leute haben mich nicht mehr mit meinem Vornamen angesprochen, sondern alle haben mich angesprochen mit Frau, Nachname. Da dachte ich so, das fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Da kriege ich schon noch Gänsehaut. Ich konnte das lange gar nicht so zuordnen, aber jetzt weiß ich es natürlich. Also jetzt machen auch viele andere Fragen oder Gefühle oder so von damals irgendwie Sinn, wo ich denke, okay, ja, ich bin irgendwie trans, nicht binär und das passt zu mir und so identifiziere ich mich und fühle mich und genau, vieles macht Sinn jetzt. So, ja.
Ja, schon eine Art Befreiung, kann man das so sagen, oder ist das... Ist das zu viel?
Ja. Es ist auch zweischneidig durchaus.
Ne? Ja, sehr.
Denn, daraus folgen Dinge, Prozesse, die nicht einfach und nicht immer angenehm sind.
Ja.
Aber ja, klar, Bewusstwerdung kann auch eine befreiende Komponente haben, sowas bei mir auf jeden Fall.
Ja. Stichwort nicht immer leicht. Jetzt stelle ich mir es im dörflichen Kontext vor, dass es eben nicht nur wenig Informationen gibt oder sagen wir mal Vorbilder, sondern vielleicht auch Ablehnung? Oder haben Sie das nicht erleben müssen?
Also für das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, kann ich nicht so sprechen, weil ich da schon dann längst nicht mehr war.
Okay.
Und in diesen Kontexten mich nicht mehr bewegt habe. Aber klar, Ablehnung gibt es auf jeden Fall. Also auch im Freundinnenkreis vielleicht. Also weiß ich nicht, Friends, die das nicht unbedingt verstehen oder nicht so anerkennen oder vielleicht immer noch den alten Vornamen benutzen oder die alten Pronomen benutzen. Also was für mich ein Stück weit irgendwie auch verständlich ist, das irgendwie nicht so nachvollziehen zu können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein Schmerz, irgendwie, keine Ahnung, misgendert zu werden, also die falschen Pronomen verwendet zu kriegen oder
auch ein erinnert werden vielleicht immer wieder, ne?
Ja, das bei mir gar nicht unbedingt so erinnert werden, weil ich finde, so das gehört auch zu mir, also ist auch ein Teil von mir so, aber eher, dass ich mich frage, ja, ist da eine Akzeptanz oder also woran liegt das jetzt genau? Genau. Oder zum Beispiel auch Schritte jetzt, ich bin auch in der Transition, Schritte auch nicht nachvollziehen zu können. Also und vielleicht sich auch gar nicht damit auseinandersetzen wollen oder dafür nicht offen sein. Also genau, das kann natürlich passieren mit irgendwie Freundinnen oder Familie vielleicht auch so. Ja, genau. Aber da, ja, es hat so beides. Also für mich persönlich ist es natürlich auf der einen Seite eine Befreiung oder Bewusstwerdung und genau. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch solche Aspekte.
Ja. Wir haben ja auch bei uns in der Einrichtung durchaus beratende Tätigkeiten. Und bei beratenden Tätigkeiten ist natürlich Abgrenzung wichtig. Das wird bei Ihnen ähnlich sein. Spielt das eine besondere Rolle, wenn man selbst erfahren ist? Hat man das bewusst, dass man denkt, oh, das ist aber eine sehr ähnliche Vita, da muss ich jetzt schauen, da bin ich gerade schon ein bisschen getriggert? Oder wie ist das bei Ihnen?
Also das ist tatsächlich ein Thema. Ich bin da sehr froh, dass diese Fortbildung, die ich da gemacht habe, die ich eingangs erwähnt habe, da gab es ein ganzes Modul dazu. Mhm. So Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebenslauf und was das für die Beratungsarbeit dann auch bedeuten kann. Und mit einer sehr umsichtigen Heranführung an dieses Thema mit einem, wie muss man da wie darf man da dranbleiben und das auch immer gut hinterfragen. Ja. Und also ich merke auch, ich mache das jetzt seit 6 Jahren, diese Beratungsarbeit. Und mit der Erfahrung kommt auch natürlich auch immer mehr das Bewusstsein, okay, an welchen Stellen, auf welche Stellen reagiere ich, ne? Und das darf sein, wir sind ne, alle Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Absolut. Und dafür ist diese Peer-to-Peer-Beratung, dieses Konzept ist dafür ja auch ein kleines bisschen da, halt, ne, dass man halt eben anschlussfähig damit halt eben ist und diese Gratwanderung gleichzeitig da professionell zu bleiben, nicht zu doll in die Übertragung zu gehen vielleicht aber auch nicht, versuche getriggert zu vermeiden, aber nicht angetickt zu werden mit Sachen oder wenn es doch passiert, wie gehe ich dann damit um, ist ein großes Thema und muss man im Blick behalten. Also ich weiß nicht, wir haben das letztes Jahr, wir haben neue ehrenamtliche Menschen ins Team bekommen und haben die stellenweise auch selber geschult, und da war das halt eben auch auch dezidiert nochmal Thema mit einem, okay, wie gehe ich dann damit um, wie, also so ein Stück weit diese Selbsterfahrung, wo könnten meine Themen liegen und was mache ich dann im Beratungsgespräch? Also im Zweifel halt eben, wenn ich merke, das geht für mich gar nicht und entweder mir geht es damit nicht gut oder ich projiziere vielleicht zu sehr meine eigene Lebensgeschichte, dann muss man das halt eben offenlegen, dann muss das nächste Mal das Beratungsgespräch bei wem anders vielleicht passieren, wo nicht die gleichen Themen sind. Also da wird schon auch, wir haben immer Intervision halt eben auch untereinander und dafür ist dann Raum, das zu besprechen, also dass das eben dann nicht passiert, beziehungsweise wenn es passiert, aufgefangen wird.
Ja. Ja. Jetzt haben wir gerade, ist das Stichwort Erfahrung gefallen. Len, vielleicht die Frage an Sie. Und Sie beobachtet, dass Sie im Laufe der Zeit in den Beratungen sich auch verändert haben? Im Zugang, in der Kommunikation, in was auch immer?
Ich müsste vielleicht dazu sagen, also ich selber mache ja gar keine Beratung.
Ah, okay.
Ich habe
mein Fehler.
Ich habe kein Problem. Ich habe die Koordinationsstelle, das heißt, ich mache alle möglichen organisatorischen Aufgaben, genau.
Yeah.
Zum Beispiel Anfragen bearbeiten, also genau, das E-Mail-Postfach pflegen und so weiter. Das heißt, insofern habe ich Kontakt mit den, also ja, mit den Menschen, die zur Beratung kommen, dass ich halt eben die Anfragen lese und dann weiterverteile als an das ehrenamtliche Team, an die Beraterin. Yeah. Genau, das heißt, ich bekomme auch so natürlich Themen mit oder wir bekommen auch natürlich politische oder rechtliche Inhalte zu Trans-Themen, die ich durchlese und auch ans Team weiterleite. Also es ist dann schon eine ziemlich thematische Bandbreite. Genau, und da merke ich schon, also das hat sich auf jeden Fall verändert, irgendwie mein Blick jetzt sozusagen vorher nur als aus einer Betroffenen oder wie haben Sie es gesagt?
Selbsterfahrenen
Perspektive, genau. Ja, das finde ich sehr schön. Genau, ist mein Blick da natürlich breiter geworden und das macht auf jeden Fall auch was.
Ja. Also,
vor allem, wo ich immer wieder an den Punkt komme, auch im Zusammenhang mit dem Netzwerk Transgesundheit, dass ich dass ich denke, auch mit Beratung und Kapazitäten, die manchmal an unseren Grenzen sind und so, die Versorgungslage ist einfach schon relativ schlecht, muss man sagen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit, damit irgendwie umzugehen und dann zum Beispiel vielleicht eine Beratung irgendwie erst in 4 Wochen anbieten zu können.
Ja.
Und ich mich frage, okay, der Leidensdruck ist wahrscheinlich viel größer oder so. Also würde ich jetzt so rauslehnen, vielleicht aus einer E-Mail oder so. Genau, also es macht schon auf jeden Fall was.
Ja.
Ja. Also das ist so meine Perspektive.
Ja.
Da dann drauf. Ne?
Wie ist das bei Ihnen?
Also alles, was Len gesagt hat, kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Mhm.
Was sich vielleicht verändert hat bei mir, ist mit steigender Erfahrung, dass ich in die Falle tappe zu denken, na, jetzt habe ich ungefähr alles schon mal gehört, was natürlich absolut nicht der Fall ist, ist ganz klar. Da dann nicht in eine in so ein, weil Lennis gerade gesagt hat, die Versorgungslage ist sehr schlecht und ich bin dann immer innerlich an Luft holen mit, in vielen Bereichen ist die Versorgungslage sehr schlecht. Gleichzeitig haben wir in Göttingen auch gerade eine relativ gute Versorgungslage in bestimmten Bereichen, was Diagnostik angeht, die ist immer noch nicht gut, aber im Vergleich zu früher, wenn wir den Leuten sagen mussten, okay, man muss jetzt erstmal 1,5 Jahre halt irgendwie wahrscheinlich warten, ist es schon mal besser und da nicht in diese Relativierung reinzugehen, weil die nützt natürlich niemandem was, weil die Leute müssen jetzt trotzdem immer noch 6 Monate warten und ja, das ist vielleicht ein bisschen besser als 1,5 Jahre, aber trotzdem ist das viel zu lang und der Leidensdruck ist hoch und da also so ein bisschen, was ich für mich da verändere, also da so ein ganz kleines bisschen, es ist keine Abstumpfung, aber so Szene-Opi-mäßiger war früher was noch schlimmer. Ja. Ist ja, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, da darf ich aktiv gegengehen.
Ja, verstehe. Wir kommen ein bisschen zu einem nächsten größeren Punkt und da geht es ein bisschen um grundsätzliche Herausforderungen und auch ein bisschen Ausblick und auch so ein bisschen, und da sind Sie vielleicht ein bisschen mehr am Boot, um gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Ja, wir haben schon ein bisschen rausgehört, es ist nicht alles gut, aber in Anführungsstrichen besser, als es mal war. Das ist ja sicherlich eine Entwicklung, aber andersrum gefragt, gesellschaftliche, politische Entwicklungen beeinflussen sicherlich Ihre Arbeit. Und was ist da was, was Sie begrüßen? Was ist vielleicht auch was, wo noch Handlungsbedarf ist? Vielleicht abgesehen davon, dass wir natürlich mehr Geld bräuchten. Das klar ist, ist es ja nicht nur das. Ja. Es ist ja auch ein Wille, der da sein muss, oder ein Bewusstsein, eine Sensibilität. Ne? Gibt es denn bestimmte Förderstrukturen, wo mehr möglich sein sollte? Oder ist es vielleicht sogar was Sensibles, wo sie sich gar nicht zu äußern dürfen? Was auch sein kann, was auch gar nicht schlimm ist. Manchmal ist es, erleben wir es, dass natürlich wir nicht den Ast absägen wollen, der uns nährt. Ne? Und dann ist natürlich ganz klar, dass bestimmte Geldgeber und Konstitutionen überarbeitungswürdig sind, aber wir als Betroffene, die das Geld erhalten, uns vielleicht ein bisschen bedeckt halten, das klar anzusprechen, das wäre natürlich auch total legitim. Wenn wir vielleicht von der Gesetzgebung sprechen, da gibt es sicherlich konkrete Wünsche vielleicht, dass da sich was ändert oder wo vielleicht Handlungsbedarf ist, der uns in Anführungsstrichen Außenstehenden nicht so bewusst ist. Gibt es da ein Beispiel?
Also mir würde jetzt das Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel einfallen. Also das Transsexuellengesetz wurde ja abgelöst, also abgeschafft und abgelöst durch das Selbstbestimmungsgesetz, was letztes Jahr in Kraft getreten ist, am 1. November, wonach trans- und nicht-binäre Personen es erleichtert wurde, den Namen, Vornamen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Mhm. Genau, und da ist zum Beispiel ja auch, die Regierung hat oder Regierungsmitglieder haben ja verschiedene Sachen dazu auch schon gesagt. Irgendwie ist natürlich abzuwarten, was damit passiert. Mhm. Genau, das Selbstbestimmungsgesetz an sich, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ja eine super Errungenschaft, mhm. wenngleich es natürlich auch Einschränkungen gibt. Also genau, und da bleibt zum Beispiel einfach abzuwarten, was damit jetzt passiert.
Ja, ne? Das heißt, es war vorher so, ich bin gemeldet unter Name X mit Geschlecht Y und das ist jetzt veränderbar oder ist einfacher änderbar?
So einfacher änderbar.
Ja.
Genau, das Prozedere nach dem TSG, da müsstest du vielleicht was zu sagen, Moritz.
Ja, genau, also bis, wie Lengard schon richtig gesagt hatte, bis letztes Jahr war das sogenannte Transsexuellengesetz, was 1980 in Kraft getreten ist, halt eben noch in Kraft. Danach war es halt auch möglich, Menschen unter bestimmten Voraussetzungen ihren Personenstand, also ne, einen Geschlechtseintrag sozusagen, zu ändern und damit einhergehend den Vornamen. Und das habe ich auch noch in Anspruch genommen. Und die Voraussetzungen waren dafür ein relativ aufwendiger Prozess. Erstens ein Antrag beim zuständigen Amtsgericht. Also es musste vor Gericht verhandelt werden. Man brauchte neben allem möglichen Bürokratiezeug von Geburtsurkunde hin zu allen möglichen Arztberichten auch noch, und das war die größte Krux an der Sache, zumindest aus meiner Perspektive, auch noch zwei Gutachten von PsychiaterInnen, SexualmedizinerInnen, die einem sozusagen bescheinigen, ja, man ist wirklich trans. Mhm. Diese Gutachten durfte man selber bezahlen. Also die GutachterInnen wurden vom Gericht beauftragt, man durfte sie selber bezahlen. Das war sehr teuer. Also mit zwei Gutachten war man dann meistens so zwischen, wenn man richtig günstig gekommen ist, 900 bis aber über 2100 Euro halt eben dabei. Und dann hat das Gericht halt nach Sachlage entschieden im Endeffekt. Also man kann sich vorstellen, dass das ein relativ zeitaufwendiger, abgesehen, dass es natürlich auch kostenintensiver Prozess war, den einfach nicht jeder Mensch in Anspruch nehmen konnte. Und das hat sich mit dem Selbstbestimmungsgesetz einfach jetzt geändert, was Len gerade auch schon gesagt hat. Das ist mittlerweile einfach nur ein bürokratischer Prozess beim zuständigen Standesamt. Geht man hin, meldet das an, dass man den Wunsch hat, den Namen, Vornamen und den Geschlechtseintrag eben zu ändern. Man hat ja mittlerweile die vier verschiedenen Möglichkeiten seit 2018. Also männlich und weiblich als Personenstand, divers oder den Personenstand zu streichen, also keine Eintragung zu haben. Mhm. Das heißt, man hat sozusagen drei Wahlmöglichkeiten, wenn man Personenstandsänderung anzeigen möchte. Dann muss man 3 Monate warten. Das ist so eine Besonderheit des Gesetzes, was der Gesetzgeber noch reingeschrieben hat. Und dann wird das stattgegeben. Und das ist einfach ein bürokratischer Akt, der was kostet. Weiß ich nicht, in Göttingen, weißt du es noch?
Zufällig. 70 Euro.
70?
Ja, okay. Ich glaube 35 Euro Bearbeitungsgebühr oder so. Und dann brauche ich noch einen aktuellen Auszug aus dem Geburtenregister dafür. Okay. Das kostet auch nochmal 35 Euro. Und später, genau, muss ich zum Beispiel die Geburtsurkunde neu beantragen. Das kostet auch nochmal Geld. Also, aber jetzt nicht in der, also das sind vielleicht 100 Euro insgesamt, aber jetzt nicht.
Genau, nicht Tausende teilweise. Und was Len gerade angesprochen hat mit der politischen Lage, die Bundesregierung, die jetzige, speziell unser Bundeskanzler, hat das auch Teil sein, also zum Wahlkampf gemacht, dieses Selbstbestimmungsgesetz eigentlich gerne wieder abschaffen zu wollen. Das war ein sehr großes Thema natürlich bei uns in der Beratung, haben wir sehr viele Beratungsanfragen zu bekommen, mit, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Und er hat es ja nicht gemacht bisher, sondern jetzt ist halt in der Koalition angekündigt worden, sie werden es reevaluieren, nächstes Jahr im Frühjahr. Und dann halt gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Und was aber von Seiten der CSU von Herrn Dobrindt gekommen ist, als Drohungsszenario, ich kann es nur so benennen, waren ist auch noch nicht ganz vom Tisch, sogenannte Listen, also Eintragungen im Melderegister, dass halt standardmäßig jede bürokratisch tätige Behörde einen Meldesatz an Daten für Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nehmen, automatisch quasi, also in diesen Datensatz mit aufgenommen wird, sodass da jeder in jeder Behörde im Prinzip drauf Zugriff hat, Alter, Name, Alter, Geschlechtseintrag, was natürlich erhebliche Gefahren birgt. Ja, also das alte Transsexuellengesetz hatte noch wie nennt sich das, ein Offenbarungsverbot halt drin. Das hat theoretisch das Selbstbestimmungsgesetz auch. Es wird aber da natürlich total unterminiert, wenn halt standardmäßig jede Behörde bei jedem Behördengang Einsicht in diese Datenblätter dann hätte. Ja. Und genau, das ist, wie gesagt, es ist noch nicht ganz vom Tisch. Es wurde jetzt massiv gegen protestiert, aber um das mal ganz konkret zu sagen, wenn Deutschland anfängt, wieder Listen gegen Minderheiten zu führen, gerade gegen queere Minderheiten, dann läuft was gewaltig schief.
Ja.
Gerade mit einem Rechtsruck auch, ne?
Ja, mit einem bevorstehenden, beziehungsweise teilweise schon im Gange sich befindenden, ja.
Merken Sie denn vielleicht auch als Konsequenz bestimmter politischer Strömungen gerade besondere überwunden geglaubte Gefahren oder konkrete Situationen, wo Menschen bedroht, beschimpft werden, über das, traurig genug, das so sagen zu müssen, Aushaltbare im Alltag hinaus? Das ist hier vielleicht in Göttingen ein bisschen, vielleicht weniger ein Thema als woanders, aber auch.
Ja, auch. Magst du von CSD erzählen vielleicht?
Allgemein vom CSD?
Ja, also zum Vorfall. Kannst du auch machen.
Ja.
Ja. Genau, also im August war Christopher Street Day hier in Göttingen. Es gab danach einen massiven, gewalttätigen Übergriff auf drei junge, queere Menschen, auf Teilnehmenden des CSDs, die danach auch im Krankenhaus behandelt werden mussten. Mit einem ganz klaren queerfeindlichen Motiv. Also gerade eigentlich bin ich immer gewillt, Ihnen da so zuzustimmen mit von wegen, naja, in Göttingen ist es vielleicht auch noch ein bisschen anders und ja und nein.
Ja.
Ne? Also natürlich auch transfeindliche Übergriffe, gerade transfeindliche Übergriffe gibt es auch hier massiv, es wird noch nicht so viel darüber gesprochen. Mhm. Und ja, natürlich gibt es andere Gegenden, andere Städte in Deutschland, wo das noch massiver, mehr zum Alltag gehört, auf jeden Fall. Aber es passiert auch hier und dieses gerade im Nachgang des CSDs war schon sehr erschreckend auf jeden Fall. Das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten. Und das ist aber definitiv Teil einer sich verschärfenden Debatte.
Ja, da war also, das habe ich auch natürlich in den Medien mitbekommen, ganz klar, ein Umzug, eine Demo und am Rande dessen, ich glaube nach Auflösung oder so, glaube ich.
Genau, ja.
Also nach Beendigung, Auflösung klingt jetzt so ein bisschen, wurden einzelne Teilnehmende bedroht und auch tatsächlich körperlich angegriffen.
Ja, ja, massiv. Und also auch so, dass sie wirklich im Krankenhaus dann behandelt werden mussten und auch aufgenommen werden mussten. Und genau, also die erst war die Demonstration, dann war das Straßenfest. Also und dann nach Beendigung des Straßenfestes haben sich aber viele noch auf dem Albani-Platz halt eben aufgehalten. War halt eben auch ein schöner Sommertag.
Ja.
Haben wir noch gesessen und diese Gruppe von den jungen Menschen hat da einfach noch auf der Wiese gesessen und sie wurden dann aus einer Gruppe heraus, die wohl auch schon während des Straßenfestes die so ein bisschen beobachtet hatte, Gruppe junger Männer, dann beleidigt und angegriffen.
Schlimm. Mhm. Aber auch das macht nochmal bewusst, was Sie auch völlig zu Recht gesagt haben, dass man vielleicht in der eigenen Bubble, in der eigenen Blase denkt, es ist doch alles besser geworden und es gibt es gar nicht. Aber es gibt es in jeder Stadt und überall kann es passieren. Umso wichtiger ist eben auch, dass Sie Ihre Arbeit machen und wir auch dem Ganzen eine Plattform geben wollen, sozusagen. Ja. Vielleicht aufgreifend auch unsere Arbeit. Wir sind ja eine Selbsthilfe-Kontaktstelle und das ist auch ein Selbsthilfe-Podcast, auch ein Gesundheitspodcast. Jetzt weiß ich, dass Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen bei Ihnen im queeren Zentrum durchaus auch ein Thema sind und auch stattfinden. Vielleicht wollen Sie da noch ein, zwei Sätze zu sagen.
Genau, also wir haben zum Beispiel, also im Zentrum treffen sich ja ganz viele unterschiedliche Gruppen, unter ehrenamtlicher Leitung in den meisten Fällen zu unterschiedlichen Themen, ob das jetzt der Buchclub ist oder die schwule Gruppe, die sich halt untereinander bei uns trifft. Und genau, wir haben aber auch Gruppen, die als Selbsthilfegruppe organisiert sind und genau dementsprechend auch diese Arbeit machen, wie zum Beispiel eine Gruppe für Transfrauen, transweibliche Menschen, die explizit eine Selbsthilfegruppe zu diesem Thema sind und sich da sehr, sehr engagiert, sehr regelmäßig austauschen. Ja. Und es ist natürlich uns, also vom Zentrum aus uns auch ein Anliegen, genau dem halt eben auch die Räumlichkeiten dann halt anbieten zu können.
Ja. Genau, das ist auch ganz toll. Das wissen wir als Kontaktsteller natürlich auch total zu schätzen. Mhm. Und wenn es Menschen gibt, die da Interesse haben, können sich gerne mit uns in Verbindung setzen oder eben mit dem queeren Zentrum in Göttingen. Wie gesagt, die Links hier unten unter dem Podcast zu finden. Wir haben, kommen jetzt langsam zum Schluss, wir haben so eine wiederkehrende Rubrik, die da heißt Tipps und Anregungen. Wenn Sie vielleicht Transmenschen, die jetzt zuhören oder Angehörigen, was mit auf den Weg geben möchten als Anregung, als Tipp, an wen man sich wenden kann oder ähnliches, Feuer frei, was gäbe es da zu sagen?
Also was mir persönlich ganz viel Inspiration oder Hilfe geboten hat, waren auf jeden Fall Podcasts von anderen Transpersonen. Also genau, einfach ja von anderen zu hören, wie geht's denen, was sind Themen, genau. Dann natürlich irgendwie Beratungsangebote zu nutzen. Ich war selber auch in der Beratung bei Moritz sogar damals. genau, und ja, oder auch ja, sich nicht zu scheuen, auch zu fragen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich einer Freundin mal gefragt habe, sag mal, warum siehst du dich als Frau oder was heißt das für dich oder so? Also genau, ja, irgendwie sich trauen, auch mit FreundInnen zu sprechen oder genau, Angebote zu nutzen. Mhm. Ja.
Wenn sich ein großes Thema durch so die Beratungsgespräche, die ich führe, zieht, ist das, dass die meisten Personen mit dem Gefühl zu kämpfen haben, irgendwie zu viel zu sein oder eine sich Menschen nicht zumuten zu wollen, da Schuldgefühle, Schamgefühle zu haben. Und deswegen bin, also mein Appell sozusagen oder was ich gerne mitgeben würde, dieses Nein, so euch steht genauso Raum wie allen anderen halt eben auch zu und den seid nicht zu viel, sondern ihr seid genau richtig und der Raum darf von uns auch besetzt werden, der uns zusteht.
Ja. Lynn Moritz, ich möchte Ihnen beiden danken für Ihr Engagement, für Ihre Arbeit, die Sie tun, aber natürlich auch für die Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben. Ihre Einrichtung ist ein total wichtiger, existenzieller Teil der Beratungslandschaft und es gibt noch viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg, auch wenn das ein bisschen plakativ klingt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich danke den Hörenden und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.